Hegigan Roku Nummer 62. Um uns ein Schatz. Omon sagte zu den versammelten Mönchen, inmitten des Universums, zwischen Himmel und Erde gibt es einen einzigen Schatz. Er ist in der Form der Berge versteckt. Du nimmst die Laterne, gehst in die Buddha-Halle, nimmst das Tempeltor und legst es über die Laterne. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Ein Schatz. Inmitten des Universums zwischen Himmel und Erde gibt es einen einzigen Schatz. Er ist in der Form der Berge versteckt. Du nimmst die Laterne, gehst in die Buddha-Halle, nimmst das Tempeltor und legst es über die Laterne. Homon sagt seinen Mönchen in seinem Kloster, dass es einen Schatz gibt. Einen einzigen. Und es gibt nicht zwei Schätze. Da ein. Es gibt nur einen einzigen Schatz. Und der ist versteckt in der Form der Berge. Die Zen-Klöster in dieser Zeit waren meistens auf Bergen gebaut, im Gebirge. Das heißt, wenn die Mönche ihre Übungshalle verlassen haben, haben sie rings um sich überall Berge gesehen. In der Form der Berge ist der Schatz versteckt. Und dann kommt noch eine hilfreiche Anleitung. Du nimmst die Laterne. Die Laterne ist eine Papierlaterne, so ähnlich wie wir sie noch bei Kindern beim Laternenlaufen verwenden. Also ein super fragiles Ding. Wirklich nur ein Windschutz, total leicht, total zerbrechlich, sehr empfindlich. Geht sofort kaputt, wenn man damit falsch umgeht. Damit gehst du in die Buddha-Halle mit dieser Laterne. Dann nimmst du das Tempeltor, der massivste Gegenstand in einem Kloster. Also wenn ihr euch unsere Deckenbalken anguckt, so ungefähr so massiv, müsst ihr euch ein Tempeltor vorstellen. Noch massiver. Davon abgesehen ist das Tempeltor von der Buddha-Halle sehr weit entfernt. Das Tempeltor ist der Eingang zum Tempelbezirk. Das habt ihr vielleicht mal in Filmen gesehen, dass diese großen Bögen am Eingang zu buddhistischen Tempelbezirken. Also dieses große schwere Ding nimmst du jetzt und legst es auf diese Papierlaterne. Das ist die Anleitung, wie man den Schatz findet. Im Pali-Kanon zum Beispiel oder in anderen buddhistischen Überlieferungen bekommen wir sehr schöne, schrittweise nachvollziehbare Anleitung. Achtfacher Pfad. Also fangen wir erstmal an deinem Denken, deine Ethik zu arbeiten und gleichzeitig betrachtest du dein Handeln und arbeitest auf einer dritten Ebene an deinem Geistestraining im Sinne von Meditation oder so. Das wird alles sehr schön didaktisch aufbereitet. Teilweise kann man auch sagen, erst machst du das, dann machst du das und so weiter. Kannst du jedem Zeitpunkt sagen, ich bin jetzt auf dieser Stufe ungefähr. Das hier konnte ich noch nicht, habe ich jetzt gelernt. Und das nächste wird das sein. Wenn du so moderne, aber nicht ganz alte Lehrbücher, zum Beispiel anguckst für die Unis oder andere Ausbildung, die haben meistens so Themen pro Kapitel. Und ganz oft am Ende noch eine Checkliste. Kannst du mal nachgucken, ob du jetzt alles gelernt hast, was in dem Kapitel drin stand. Sehr schön zum Lernen. Weil, wenn man feststellt, mich ist doch etwas unsicher, geht man halt wieder zurück. Lies das Kapitel nochmal. Eine sehr schöne Orientierung. Sehr hilfreich. Das sind so die Anleitungen, die man vielleicht in anderen buddhistischen Schulen kriegt. Hier bekommt man die Empfehlung, ein Tempeltor rauszureißen und es auf eine Papierlaterne zu legen. Und das wollen wir jetzt irgendwie weiterhelfen. Wie soll das denn gehen? Also, schon das Tempeltor überhaupt auszugraben, herauszuholen, ist für eine Einzelperson quasi unmöglich. Das Tempeltor dann zu tragen, erst recht. Und selbst wenn wir annehmen, das alles wäre möglich, das alles könnte ich tun, dann wäre es immer noch ein Wunder, wenn ich es schaffen würde, dieses schwere, massive Tempeltor auf eine Papierlaterne draufzulegen. Was passieren wird, ist, dass sich sofort diese Papierlaterne zusammenfaltet. Nichts mit drauflegen, platt drücken. Aber hier steht, du sollst es da drüber legen. Also, eine verwirrende Anleitung. Tja, vielleicht hat Omon einfach irgendetwas vor sich hingemurmelt. Wenn man Koans nicht kennt, wenn man Zen nicht kennt, dann kommt man das auf das so vor. Das ist doch vollkommener nutzloser Blödsinn, was hier drin steht. Wie soll mir das bei meinem Weg zur Befreiung helfen? Eine Anleitung, wissen, wie das geht. Und ich will nicht irgendwelche komischen, symbolischen Geschichten hören über Sachen, die sowieso nicht gehen, sagt unser Geist. Das ist nicht das, was ich will. Dass wir das so wahrnehmen, hat aber etwas damit zu tun, warum wir uns unfrei fühlen. Warum das, wonach wir suchen, für uns nicht zugänglich ist. Und man sagt tatsächlich, es gibt einen Schatz, einen einzigen. Er ist in der Form der Berge versteckt. Bedeutet, guckt euch einfach um, die Augen auf. Ihr könnt den Schatz sehen, er ist da. Er ist die ganze Zeit da. Die Art und Weise, wie wir normalerweise mit Schätzen umgehen, wie unser Belohnungssystem funktioniert, ist es so, damit ich einen Schatz erlange, muss ich halt etwas tun. Wenn wir neuerdings im Internet oder schon seit einigen Jahren, wenn man irgendwo rumsurft, auf irgendwelchen Seiten ist, kommt dann immer so inzwischen lokalisierte Angebote. Diese Millionärin aus Bremen erzählt ihnen, wie sie ihre erste Million gemacht hat. Klickt man dann drauf, sieht man, total einfach. Sie hat einfach nur irgendetwas runtergeladen und seitdem läuft das Geld bei ihr rein. Und obwohl wir das mit dem Geld so reinlaufen vielleicht gut finden würden, das glauben wir nicht. So funktioniert das nicht. Würden doch alle machen, wenn man sich einfach das Geld so abgraben könnte. Das kann es ja wohl nicht sein. Umgekehrt, wenn uns jemand sagt, dass man durch seine eigene Leistung vom Tellerwäscher zum Millionär geworden ist, das können wir uns irgendwie vorstellen. Das passt zu unserem Belohnungssystem. Also, wenn man sich nicht anstrengt, kriegt man keinen Schatz. So funktioniert unser Geist normalerweise. Also, für uns ist es normalerweise so, wir brauchen halt, um an den Schatz zu kommen, müssen wir uns Equipment besorgen. Equipment kostet Geld, dafür müssen wir hart arbeiten. Und dann müssen wir auch herausfinden, wie man richtig gräbt, wie man rausfindet, wo der Schatz denn jetzt ist. Vielleicht einen Metalldetektor besorgen, vielleicht alte Schriften durchforschen, vielleicht rausfinden, was denn jetzt mit dem Rheingold geworden ist aus der Nibelungensage. Wenn man lang genug forscht, findet man irgendwann vielleicht den Nebenarm, wo dieses Gold liegt. Also ich muss ganz viel lernen und Dinge erreichen, die mir in diesem Moment jetzt sofort nicht zugänglich sind. Klar, wenn ich ganz lange dran arbeite und Schritt für Schritt eins nach dem anderen erreiche, dann bin ich ganz am Ende bei diesem Schatz. Die Reise der 10.000 Meilen beginnt mit einem Schritt. Heißt es im Tao Te Ching. Das können wir akzeptieren. Okay. Wenn man lang genug mit Eifer, Ernsthaftigkeit und Konsequenz den gleichen Weg geht, dann kommt man auch weit. Dann kommt man vielleicht sogar zur Befreiung. Und davon ist hier natürlich die Rede. Das ist der Schatz. Die Befreiung erreicht man, wenn man einen ganz, ganz, ganz langen Weg mit ganz viel Disziplin über ganz lange Zeit konsequent weitergeht. Dann ist es mir möglich, das irgendwann zu erreichen. Wahrscheinlich. Wenn ich Glück habe. Wenn ich alt genug werde. Wenn ich auf diesem langen Weg nicht irgendwie abweiche, falsche Abzweigung nehme. Viele, viele Risiken. Das ist sowieso da drin. Aber etwas ist auf jeden Fall klar. Dieser Schatz der da der Einzige schafft. Es gibt keinen Zweiten, der in der Form der Berge versteckt ist. Der ist mir auf jeden Fall nicht unmittelbar zugänglich. Geht nicht. Und auch damit, dass er uns nicht unmittelbar zugänglich ist, können wir uns mit unserer normalen Denkweise sehr gut identifizieren. Warum? Weil wir uns selbst betrachten, wenn wir anfangen zu meditieren, was letztendlich bedeutet, mit seinem Geist allein zu sein, dann wird diese Betrachtung vielleicht noch intensiver und aufdeckender. Und wir erleben uns selbst und stellen fest, das ist ja alles sehr weit ab von dem, wie es sein sollte. Also ich bin vielleicht nicht im schlechtestmöglichen Zustand aller Welten. Hab ja angefangen zu meditieren. Eine Methode angefangen. Aber das wird ein ganz schön langer Weg, mein Lieber oder meine Liebe. Das ist der Grund, warum in anderen buddhistischen Schulen ganz oft davon ausgegangen wird, du musst dieses Leben einfach benutzen, um dein Karma zu verbessern, damit du auf dein karmisches Konto einzahlst, damit die Summe am Ende deines Lebens so groß ist, dass bei der nächsten Wiedergeburt so viel Kohle schon als Kind hast, dass du eine gute Ausgangsposition hast, um im nächsten Leben oder im übernächsten Leben Befreiung zu finden. Obwohl das eigentlich keine besonders wünschenswerte Vorstellung ist, sich selbst zu sagen, also in diesem Leben wird das nichts, ich schon gar nicht, erscheint sie uns ziemlich zwingend. Unsere Logik sagt uns das. Unsere Logik, wenn wir unseren Geist angucken, was da alles los ist, was da alles schief läuft, was da alles an Prägung, Anhaftung, Automatismen, Erinnerungen abläuft. Und wenn wir sehen, wie sehr wir denen ausgeliefert sind, wie wenig wir das beeinflussen können, das sagt uns eigentlich schon, das ist eigentlich nicht zu schaffen. Den Schatz, den einzigen Schatz finden, das geht eigentlich nicht so richtig. Natürlich, der Buddha hat das geschafft, aber der Buddha war auch ein spiritueller Superman, der war halt besser davor, der hat das Ganze auch viel konsequenter gemacht als ich, seine Familie allein gelassen, Frau und Kind, und der war einfach 100% straight. Und das kann ich nicht, das will ich nicht, also kann ich das auch nicht schaffen. Und in der Tat wird das in der späteren Überlieferung dann auch so dargestellt, auch in Theravada, dass der Buddha natürlich viele Vorleben hatte vor seiner physischen Geburt. Und da hat er schon an seinem Karma gearbeitet sozusagen, hat Erkenntnisse gesammelt. Und aufgrund dieser Tatsache, dass er halt schon in den letzten Leben vorgearbeitet hat, hatte er die Möglichkeit, in dieser seiner letzten Geburt ein Buddha zu werden. Sicherlich nachträglich entstanden, diese Sichtweise, aber sicherlich aus genau dem gleichen Mechanismus heraus. Kann nicht sein. Wenn ich mir das angucke, was dafür alles zu tun wäre, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wenn wir auf der Suche nach dem Schatz sind, dann gehen wir genauso damit um. Mit dem Schatz, der Befreiung. Dann sagen wir, eigentlich ist mir das nicht möglich, vollkommen befreit zu sein. Das ist etwas, was ganz weit von mir entfernt ist. Dafür muss ich mich verändern. Dafür muss ich mein komplettes Wesen umkrempeln. Das ist eigentlich gemeint, wenn man sagt, dass man gutes Karma gewinnt. Eigentlich bedeutet das, ich werde jemand anders. Die Person, die ich jetzt bin, der das nicht möglich ist, Befreiung zu erlangen, verwandelt sich in eine andere Person durch gutes Karma, die dann diesen Schatz finden kann in einer fernen Zukunft, ganz weit weg. Um uns Anweisung verlangt von uns Unmögliches. Nimm das schwere Tempel, Tor und leg es auf die zerbrechliche Papierlaterne. Und unser Geist sagt sofort, das geht nicht. Das geht nicht. Ganz wesentlich im Buddhismus, vor allem aber auch in dem geistigen Modell, das dem Zen zugrunde liegt, ist, dass alles nur Geist ist. Dass alles nur Bewusstsein ist. Wir nehmen die Welt eigentlich so dar, als Dualismus zwischen dem, was materiell fest anfassbar ist und Dingen, die irgendwie so irreal sind in unserem Erleben, in unserem Geist. Und wir erleben das immer als Gegensätze. Der Geist ist billig, das Fleisch ist schwach, kennt man aus dem Christentum. Das heißt, das Fleisch ist die Materie, das ist die harte Realität. In unserem Geist gibt es unsere Wünsche, das, was wir gerne erreichen möchten. Aber das ist nicht so echt, nicht so stabil wie das, was die Welt ausmacht. Die Welt ist irgendwie außerhalb von uns und wir können sie nicht beeinflussen. Wenn ganz langsam, in einem sehr mühsamen Prozess, können wir ein bisschen darauf einwirken. Aber es ist wesensmäßig etwas ganz anderes, die objektive Realität, der ich unterworfen bin, die ist stabil und ich selbst bin sehr instabil. Entsprechend nehmen wir uns selbst auch in dieser Dualität wahr. Das heißt, wir stellen fest, dass es eine Außenwelt gibt mit objektiven, festgesetzten, unverrückbaren Regeln und der sind wir unterworfen. Das, was die Außenwelt bestimmt, daran müssen wir uns anpassen. Und wir haben mit dieser Außenwelt nichts zu tun. Wir sind ihr eigentlich nur ausgesetzt. Und wir sind in gewisser Hinsicht die Opfer unserer Umwelt. Und als Opfer, Vorteil, wenn man Opfer ist, ist immer, man ist an nichts schuld. Und man muss auch nichts tun. Man ist einfach nur ausgeliefert. Und hat nicht die Möglichkeit, wirklich etwas zu ändern. Das buddhistische Geistmodell ist anders. Es gibt keine abgetrennte objektive Realität. Was ich Realität nenne, kann ich von meinem Geist nicht trennen. Ihr seid alle in meiner Realität, sonst könnt ihr euch nicht sehen. Das heißt, ihr alle seid in meinem Geist, sagen wir meistens. Aber streng genommen seid ihr alle mein Geist. Genauso könnt ihr mich sehen und hören. Das heißt, ich bin auch in eurem Geist. Oder ich bin euer Geist. Zu sagen, mein Geist und dein Geist hat eigentlich nur den Hintergrund, dass wir eine Orientierung brauchen. Dass wir in gewisser Hinsicht die Welt für uns einteilen müssen. Man kann sich das ein bisschen beliebtes Bild so vorstellen. Ich habe die Oberfläche des Ozeans und da sieht ihr ganz viele Wellen. Muss nicht mal ein Ozean sein. Ein kleiner Baggersee reicht auch. Oder eine Pfütze. Es gibt viele Wellen. Und diese Wellen sind klar voneinander verschieden. Klar, wir nehmen uns wahr als klar voneinander geschieden, abgetrennt. Dann sage ich, eine Welle fängt hier an. Und da kommt die nächste Welle. Und zwischen den beiden Wellen sind 10 cm oder so. Gleichzeitig sind die Wellen alle das gleiche Wasser. Der gleiche Baggersee. Und die Welle hat keine Existenz für sich, könnte man sagen, sondern die Welle ist eine Bewegung auf dem Wasser. Unsere individuelle Sicht ist eine Bewegung auf dem Geist, könnte man sagen. Solange ich das nicht akzeptieren kann, dass es zumindest so sein könnte, dass Geist und Welt wesensmäßig das Gleiche sind, solange ist der Versuch, diesen Schatz von Ummon zu finden, zum Scheitern verurteilt. Denn ich nehme mich immer wahr als jemand, der getrennt ist. Hier bin ich, irgendwo draußen ist der Schatz. Und ich muss irgendetwas tun, um ihn zu erreichen. Und daran hindern mich die Begrenzungen der objektiven Welt. In unserem Geist existieren diese Begrenzungen. In unserem Geist existiert die Begrenzung, dass man ein schweres Tempeltor nicht in die Buddha-Halle tragen kann und auf eine Papierlaterne drauflegen kann. Das ist vollkommen unmöglich. Geht nicht. Wenn wir uns von dieser Vorstellung von einer objektiven Realität außerhalb von uns trennen, wenn wir sagen, ich kann das tun, ich kann ein Tempeltor nehmen und kann es auf eine Papierlaterne legen. Und die Papierlaterne geht nicht kaputt. Dann öffne ich meinen Geist für die Möglichkeit, Dinge zu tun, die mir vorher unmöglich scheinen. Der Weg des Buddha ist, so wie wir ihn normalerweise wahrnehmen, ein Weg der Unmöglichkeit für normale Menschen. Und diese Statuen, diese Bilder des Buddha, sind dazu geeignet, das noch zu verstärken. Ein Buddha hat 32 Merkmale der Vollkommenheit auf die goldene Haut. Keiner von uns hat so eine goldene Haut. Können wir also nicht schaffen. Er geschafft hat vor 2500 Jahren. Aber wenn ihr erkennt, dass das nur ein Bild ist, dass die Vorstellung, dass der Buddha außerhalb von euch existiert, auch nur ein Bild ist, dass die Vorstellung, dass ihr irgendwo anders hin müsst, um diesen Schatz zu finden, auch nur ein Bild ist, was euer Geist produziert. Wenn ihr das wirklich glauben könnt, zulassen könnt, dann steht die Möglichkeit, dass ihr es von Zeit zu Zeit immer mal wieder auch erfahrt. Also, das Unmögliche, was ihr euch nicht zutraut, was ich mir nicht zutraue, das ist letztlich das, was uns daran hindert, frei zu sein. Nicht irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, nicht irgendwelche Sachen aus meiner Vergangenheit, nicht irgendwelche Schwierigkeiten aus meiner Außenwelt, sondern nur meine geistige Trägheit, die nicht bereit ist zu akzeptieren, dass der Schatz und die Freiheit mir in jedem Augenblick vollkommen zugänglich sind, ohne dass ich mich dafür verändern müsste, ohne dass ich dafür jahrzehntelang üben müsste, ohne dass ich besondere Techniken lernen müsste, sondern genau umgekehrt. Nur dadurch, dass ich mir erlaube, das alles wegzulassen und dass ich mir erlaube, dass ich in der Lage bin, das schwere, schwere Tempeltor aus dem Boden rauszunehmen, damit in die Buddha-Halle zu gehen und es oben auf einer Papierlaterne zu balancieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bei dem Versuch, das zu finden. Findet den großen Schatz. Alles, was ihr tun müsst, ist ein Tempeltor rausnehmen und auf eine Papierlaterne legen. Vielen Dank.